Also, ich wollte mal Hallo sagen und danke und schön, dass ihr da seid. Und ich war schon mal bei euch und mir freut es total, dass ich wieder kommen darf, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Das ist ja so wie mit der Gabe, wenn man nicht weiß, was für Gabe man hat, man probiert es einfach mal aus, zum Beispiel predigen, und wenn du nicht mehr eingeladen wirst, weißt du, das ist nicht meine Gabe. Zum Beispiel, ja, es wäre eine Möglichkeit. Es ist alles ein bisschen spontan heute. Ich hoffe, ihr seid mal nicht böse, wenn es ein bisschen chaotisch ist. Ich meine, ich bin grundsätzlich chaotisch, sowieso. Es ist kein Alkohol übrigens, gell? Es ist nur, falls, keine Sorge, es ist kein Alkohol. Und wir haben heute, also wir denken ja heute an den ersten Advent, normalerweise an so das erste Kommen vom Herrn, gell? Der Herr Jesus ist Mensch geworden. Und ihr werdet wahrscheinlich denken, ja, das ist eine schöne Zeit, das ist nett und das kann man gut drüber reden. Und darüber wird es heute nicht gehen. Surprise, Überraschung. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht. Aber wir machen dafür das zweite Kommen. Weil das ist eh sehr nahe, okay? Also wir sind jetzt ein bisschen näher, wahrscheinlich, ich schätze mal. Ich glaube nicht, dass es noch 2000 Jahre dauert, bis der Herr Jesus wiederkommt. Mag sein, aber eher nicht. Und ich habe mir überlegt, ja, ich mache mir vielleicht heute etwas in der Richtung. Ich habe mir das nicht ausgesucht, ja, wenn du der Prediger bist. Also es war zwar relativ spontan, dass ich jetzt heute da bin. Ich glaube, vor 2 Wochen habe ich gesagt. Und dann gehst du natürlich auf die Knie und betest, ja, und schaust, was will denn der Herr sagen, gell? Weil das soll ja kein Vortrag werden, das soll ja eine Botschaft sein. Und das ist oft ein bisschen ein Problem. Wir haben viel zu viele Vorträge und zu wenig Botschaften. Und finde ich persönlich, und darum trau niemals einen Prediger, der nicht betet. Es ist wirklich so, wenn du nicht auf die Knie gehst, also die besten Predigten, finde ich, wo die Leute voll intensiv gebetet haben und sich total von Herrn geschmissen haben und gesagt, was soll ich weitergeben, gell? Und bei mir war es das Gleiche. Also ich habe, normalerweise passiert mir das nie, weil ich habe immer so ganz viel im Kopf. Also das sind ganz viele Ideen, oder ich bereite mich manchmal für Predigten vor und muss gar nicht predigen, einfach weil ich es gern tue. Und diesmal war es aber so, dass ich gar nichts im Kopf gehabt habe und auch keine Ideen. Und eigentlich wollte ich das gar nicht erzählen jetzt, wie das dazu gekommen ist, dass ich dieses Thema mache, aber gut, jetzt sind wir schon dabei. Spontan. Und dann bin ich wirklich eine Woche lang so dahin überlegt, was soll ich denn machen? Und das war so komisch, weil ich nichts im Herzen gehabt habe. Und dann ist mir auf einmal diese Idee, ich bin sehr viel mit sozialen Medien, das kann einen ziemlich überfordern. Und da habe ich gedacht, ich möchte schon irgendwas machen, was zeitgemäß ist, was jetzt uns ansteht und was die Leute brauchen. Aber auch etwas fürs Herz. Und dann ist mir wirklich diese Idee gekommen, wo ist dein Herz? Und während ich gedacht habe, wo ist dein Herz, da ist es so ein Rom-Com im Hintergrund gelaufen, also nicht, dass ich den ganzen Tag mehr Fernsehen schaue oder so, da habe ich auch gar nicht hingeschaut. Das Einzige, was, während ich das gedacht habe, wo ist dein Herz, ist auf einmal aus diesem romantischen Komödien, aus dem Fernseher kommen, er kennt dein Herz. Und ich dachte, okay, vielleicht sollte ich das machen. Also so ist das passiert, dass das dazu kommen ist. Hört sich ein bisschen spektakulär an, aber gut, fangen wir mal richtig an. Vielleicht sollten wir was aus der Bibel lesen, das wäre gut, oder? Das ist nicht flach genug, jetzt muss ich da voll rumblättern. Kann man das ein bisschen... Danke, super. Dann kann ich das da auch ein bisschen ablegen. Wer mitschauen möchte, Lukas 21, 34 und 36. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. So wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also das war jetzt in Lukas 21, 34 bis 36. Okay. Jetzt machen wir noch einen Vers. Es steht in Sprüche 4, Vers 23, schon ein bisschen älter. Kennt jemand auswendig wahrscheinlich, gell? Ja, genau. Also mehr als alles, was man sonst behütet, behütet dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. wie passt denn das jetzt alles zusammen? Das kann man sich schon denken, das passt ja gar nicht zusammen. Das ist ja, da ist Endzeit, da ist ein Herz, das ist ja, schon, das kann man, da kommen wir noch dazu, wir sehen. Aber bevor es jetzt zu theologisch wird, bevor das Ganze, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ich war mal, das ist jetzt schon richtig lang her, in der Jugend. Und so Jugendgruppe, kennt es vielleicht ein paar von euch. Und da haben wir über das drüber nachgedacht, ein paar Leute von uns, wie der Himmel wohl sein wird. Und wir haben da so richtig überlegt und jeder hat so gesagt, was er gerne sehen möchte im Himmel und was ihm wichtig geworden ist. Und dann da sind ein paar Leute zusammengesessen und der eine hat dann gesagt, ja, das neue Jerusalem, ja, das ist so, das möchte ich sehen, das ist so schön, die Perlentore, warum, wie kann man an riesengroße Perle gefallen finden, aber gut, jedenfalls. Der eine hat gesagt, ja, die goldenen Straßen, ja, goldene Straßen, na gut, ja, ist okay. Und jeder hat so seine Meinung dazu beigetragen, was ihm so wichtig worden ist. Er hat gesagt, ja, ich möchte gerne einen Engel sehen. Wir haben noch nie einen Engel gesehen. Ja. Das hört sich doch interessant an, so schön mit Flügeln und so schön. Kann man schauen, wie das so ausschaut. Und ich habe auch meinen Beitrag dazu beitragen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Vielleicht diese vier Tiere, die haben mich schon immer interessiert. Weiß kein Mensch, um was da genau geht. Gell? Diese vier, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls. Und dann hat die Dagmar, das ist eine ganz Liebe, das ist, ihr müsst wissen, die Dagmar, die ist eine Kindergärtnerin und die hat nur Kinderbücher gelesen, ich glaube, ihr Leben. Die hat noch nie einen Horrorfilm gesehen. Ja? Also sie wird völlig erschrecken, wenn die mehr wie FSK 12 sieht. Und sie ist einfach total rein noch in ihr Denken und nicht so verdorben wie wir alle. Und die hat dann wirklich freudestrahlend, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, so ganz freudestrahlend gesagt, also ich möchte dann Jesus sehen. Und hat es voll gegrinst, gell? Und das, die hat es so ernst gemeint. Und das hat uns so beschämt. Ich meine, wir sagen das manchmal so, ja, das ist so unser frommes Getue. Ja, klar, Jesus, ja, wir wollen Jesus sehen. Aber die hat es wirklich gemeint. Und die hat es echt ernst gemeint. Und die hat das so gestrahlt, gell? Und dass wir alle so beschämt waren, weil wir so niedere Wünsche gehabt haben. Und das kann manchmal passieren. Wir leben den ganzen Tag so mit christlichen Sachen und mit Gott und sowas. Und trotzdem vergisst man Jesus. Das kann tatsächlich passieren. Wenn du über Endzeit nachdenkst und wenn Endzeit ein Thema für dich ist, dann meistens, wenn du solche Sachen anschaust, ist es oft sehr spektakulär. Da geht es dann wirklich darum, dass man ich weiß nicht, wie oft ihr da in sozialen Medien unterwegs seid, aber ständig geht es darum, wann, wo, wie wird das passieren und was wird da passieren und wer ist der Antichrist und weißt schon, ist Vor- oder Nachentrückung, da gibt es Riesendiskussionen, da wird dann der Roger Libby und der gefragt und der andere gefragt. Und das glaube ich schon, dass es jetzt noch ist und wir werden vorher rausentrückt. Und ich weiß nicht alles, was die Leute darüber reden. Okay, aber was oft vergessen wird, sehr oft vergessen wird in der ganzen Diskussion, wenn du die Sachen anschaust, ist diese ständigen Wiederholungen vom Herrn. Ist euch schon mal aufgefallen, ja, wenn zum Beispiel jetzt am Matthäus 24 sitzt der Herr Jesus da vom Tempel, beim Ölberg und die Leute fragen ihn, ja, wie wird die Endzeit sein? Und er sagt nicht, ja, das wird ganz spektakulär, die Sonne wird verdunkeln und das. Er sagt solche Sachen auch. Aber was er vor allem sagt, ist, passt auf, dass euch niemand verführt. Habt Acht auf euch selbst, hütet euch. Das sind die Sachen, die was immer wieder durchkommen. Ich glaube, ich habe mal Matthäus 24 und da geht es ja noch ganz viel weiter. Ich glaube, 7 oder 8 Mal kommt es vor, nur in dem einen Kapitel. Und diese ständige Wiederholung, die sollte eigentlich schon überlegen, da ist vielleicht was dran. Und interessanterweise, wenn der Petrus und der Paulus und der Jakobus über diese Dinge reden von Endzeit, also sie sagen jetzt gar nicht viel andere Sachen, gell? Die sagen genau das Gleiche, habt Acht auf euch selbst. Also sagt der Paulus sogar ganz wortwörtlich, habt Acht auf euch selbst. Genau, ich trinke mal was. Gut. Die Gefahren, warum soll man Acht haben vor den ganzen Dingen? Vor der Verführung und vor den ganzen Sachen? Ja, wir wissen das schon, gell? Die Gefahr geht von außen aus. Wir haben ja das heute schon gehört mit Mission. Es gibt ja, Open Doors hat das veröffentlicht, jeder siebte Christ wird verfolgt. 380 Millionen verfolgte Christen. weltweit hat es die neuesten Zahlen ergeben. Also es ist wirklich viel, gell? Meine, wir werden jetzt nicht so verfolgt, gell, sodass unser Leib und Leben in Gefahr ist und so. Wir werden anderweitig verfolgt. Aber es ist Gefahr von außen. Das drängt auf uns ein. Und je mehr, dass du für den Herrn brennst, desto offensichtlicher wird es werden, dass die Leute auch dagegen arbeiten werden. Also in meiner Firma, da werden, nennen es mir oft Pfarrer oder Pastor oder also Blödsinn, weil ich sage, ja, ich glaube an Jesus. Und da kriege ich oft wirklich gescheit Gegenwind. Das merken wir, dass die Gefahr von außen da ist. Ja, gell? Zum Beispiel Verfolgung oder Abfall vom Glauben ist zurzeit ein Riesenthema. Es wird, passiert extrem viel Abfall, gerade in christlichen Kreisen. Ich weiß nicht, braucht ihr nur ein bisschen umhören, im evangelischen Bereich, da passieren Sachen, das glaubst du ja gar nicht mehr. Das ist eine Pastorin, wie nennt man einen weiblichen Pastor? Pastete, ganz flach, ich weiß. Eine Pastorin hat vor kurzem 4 Männer getraut. Zu einem Ehepaar. Sag ich, okay, also das stimmt ja schon mal vom Terminus gar nicht so. Und das, aber die machen das jetzt einfach so. Dann gibt es die LGBTQ-Gemeinde und das wird alles so toleriert. Dann gibt es Leute in der evangelischen Gemeinde, die sagen, ja, das mit dem Glauben, das ist jetzt alles nicht mehr so. Und mit der Auferstehung ist auch nicht mehr so wichtig. Da denkst du, was? Also man merkt schon richtig, der Abfall ist da, gell? Aber die größeren Probleme meines Erachtens, das sagt ja auch der Paulus oft, gell, dass Gefahr von innen rausgeht. Weil Jesus selber sagt ja, dass viele falsche Christusse aufstehen werden, viele falsche Propheten aufstehen werden und viele verführen. Und wir merken das ja auch, dass, wo sind denn die meisten Spaltungen in der Gemeinde gewesen? Meistens durch irgendwelche Irrlehrmeinungen, Calvinismus und das und das. In Deutschland ist passiert, ist tatsächlich passiert, dass die wegen einem Weihnachtsbaum sich gespalten haben. Die haben sich nicht einigen können, ja, sollen wir denn das aufstellen oder nicht? Gell, ist das jetzt, ah, das ist doch heidnisch und das darf man ja nicht. Gell, ich glaube, wenn es nicht anbetest, ist es okay. Aber da ist eine ganze Gemeinde drum gespalten worden. Und wir sehen schon, dass da wirklich eine Gefahr besteht. Lesen wir nochmal Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wie kann uns das jetzt helfen, dass wir unser Herz bewahren, dass unser Herz behüten sollen? Ja, das war dieser Vers war zu jeder Zeit irgendwie wichtig. Also nicht nur, dass wir jetzt unser Herz bewahren, das war schon immer wichtig, dass man sein Herz bewahrt, denke ich persönlich. Also es hat sich noch nie fast stark verändert. Wer hat denn das geschrieben? Wisst ihr das? Der Salomo. Und warum hat er das geschrieben? Der war jetzt gemein, gell? Ja, genau. Also, kennen Sie aus, gell? Also, der hat das für seinen Sohn geschrieben, zur Belehrung, gell? Weil er gewusst hat, ja, also, das ist mir selber ja wirklich passiert. Gell? Also, er hat gesagt, ich muss mein Herz ja selber bewahren, weil die ganzen Frauen, was er gehabt hat, das Reichtum und das Ganze sind zum Götzendienst verführt worden. Der hat genau gewusst, von wovon er spricht. Okay. Also es ist wichtig, unser Herz zu bewahren, aber was nicht wichtig ist, ist, deinem Herzen nachzufolgen. Gell? Außer du bist von Disney-Filmen schon total weichgespült. Aber es ist so, das Herzen folgen ist nicht gut. Es steht sogar in der Bibel drinnen, wer seinem Herzen folgt, der ist ein Narr. Also in Sprüche sagt sogar der Salomo. Sondern wir sollen es nicht folgen, sondern wir sollen das bewahren. Jetzt kennt man sie denken, ja, was ist das Herz überhaupt? Gell? Also, wenn man jetzt so eine Umfrage macht, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, ich bin mehr so ein Hauskreistyp, weil ich ständig Hauskreise und so Sachen mache und Leid. Was mit einem Wort beschreiben möchtest, was ist das Herz? Was würdest du sagen? Können wir vielleicht kurz mal so ein Round? Bitte? Das Innere des Menschen. Ja, das beschreibt es ganz gut, genau.
Die Gedanken, das Wollen.
Die Gesinnung, genau. Ja, diese, wo die Entscheidungen zusammenlaufen, genau, das ist so das Innere.
Die Wünsche und Ziele.
Die Wünsche und Ziele, ja. Wow, so viel. Ich habe eine Umfrage bei meinen Freunden gemacht und auch in der Gemeinde in Villach ein paar Leute gefragt. Also wenn du 3 Leute fragst, hast du 5 Meinungen. Das ist voll interessant. Keiner weiß genau, was das Herz ist. Ja, die Bibel sagt viel dazu. Wolltest du wissen, was die Bibel dazu sagt? Das ist interessant. Ja, Okay, also ich glaube nicht, dass wir alles jetzt schaffen, weil wisst ihr, wie viele Verse übers Herz drinstehen in der Bibel? Ja, genau, 876, genau. Also es ist einer der meist verwendeten Worte überhaupt in der Bibel. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Zeit habt, ich lese mal alle vor. Nein, aber Scherz, macht mir Spaß. Vielleicht ein paar. Okay, gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen Gefallen finden. Saugende Sprüche, gell? Oder er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich damit aus? Ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres legen. In Hesekiel 36. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Also es gibt so viele, die Bibel ist sehr herzlich, also wirklich viel. Wenn ihr jetzt an eine biblische Person denkt, das ist eine Passafrage oder sowas, und mit Herz in Verbindung bringt, ja, der ist der Erste immer. Der war sicher auch in der Jugendgruppe einer, was immer gesagt haben. Also, bitte jetzt antworten, aber du nicht. Aber soll ich euch was sagen? Mir ist auch so gegangen. Ich habe immer die Klappe offen gehabt und ich sage, jetzt möchte ich Antwort hören, aber nicht von Patrick. Also es ist wirklich passiert. Wir sind da verbunden in so einer Sache. Das finde ich gut. Wo hat der David seine größten Niederlagen gehabt? Nicht in Zeiten des Krieges, gell, wie Kampf und Krieg war, da war alles wirklich noch in Ordnung. Da, wie er vom Saul geflüchtet ist, hat er die schönsten Psalmen geschrieben. Aber wo in Zeiten der Ruhe, da wo es gut gehen lassen, da ist auf einmal die größten Niederlagen gewesen. Das ist interessant, das denkt man ja auch gar nicht am Anfang so. Man muss sein Herz wirklich bewahren, weil das greift an und du auf einmal stehst da und denkst, was ist denn jetzt passiert? Gell, viele Leute, die was fragst nach einem Ehebruch, ich kann mir nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Die wissen es oft selber nicht. Ich meine, wir haben wirklich eine alte Natur und die ist nicht klein zu kriegen. Unser altes Ich, das ist nicht klein zu kriegen. Das ist so wie Amalek, ja, wo Gott gesagt hat, Feindschaft gegen Amalek unser Leben lang. Da gibt es keine Versöhnung und keinen Frieden. Am Anfang war die Frage, Adam, wo bist du? Ja, am Anfang von der Bibel. Und am Ende wird sein, Herz, wo bist du? Das wird so die Frage sein, denn die Frage ist wirklich, bin ich beim Herrn oder bin ich irgendwo anders? Ist mein Herz irgendwo in der Welt zu Hause, wie es an Demas gegangen ist? Oder, weißt du schon, es wird am Ende nicht mehr so viel Ausweg geben. Jetzt haben wir noch Zeiten, wo man sagen kann, ja, da kann ich ein bisschen verstecken, da kann ich ein bisschen christlich machen, das wird aber vorbeigehen. Das Endzeit wird eine Zeit geben, wo alles offenbar wird. Heißt ja schon Offenbarung, sagt ja schon das Wort. Und dann wird offenbar werden, ist mein Herz wirklich beim Herrn oder ist es irgendwo anders? Gell? Und ist Gott wirklich mein Vater oder ist der Teufel mein Vater? Ja? Und das Interessante ist, auch die Versiegelung gibt es. Ja? Entweder bin ich vom Heiligen Geist versiegelt oder du hast das Malzeichen des Antichristen drauf. Da gibt es keine zwei Möglichkeiten mehr. Nur mehr eine Versiegelung. Da ist immer die Frage, wo möchte ich hin und wo ist mein Herz? Ein bisschen Zeit haben wir noch, oder? Gut. Wenn man zum Beispiel jetzt vergleicht, ich habe mir das überlegt, wir haben so biblische Personen wie ein Judas. Okay? Was hat der Judas alles erlebt? Der Judas ist in die Reihe von den 12 aufgenommen worden, was ja sehr interessant ist. Hättest du wahrscheinlich gar nicht getan. Gell? Er hat die Kasse dann gekriegt, er ist bevollmächtigt worden und der Herr hat ihn auch als Apostel ausgewählt. Und was hat es geheißen? Der hat auch Wunder getan. Das ist interessant, oder? Der Judas hat Wunder getan. Denkt man jetzt nicht so, wenn man über Judas nachdenkt, oh, der ist ein böser Mensch und so. Aber der hat Wunder getan. Weißt du, war ein krankes Kind, das ist ein ganz armes, krankes Kind und hat so ganz traurig geschaut. Und der Judas ist vielleicht dann hingegangen und hat gesagt, du seist geheilt. Und das ist geheilt worden. Das Kind hat ihn umarmt. Und das war, weißt du, wie bei allen anderen Apostel auch. Und der ist auch zurückgegangen und hat gesagt, hey, wir haben Dämonen ausgetrieben. Das war alles da. Und das ganze Tun ist da. Und wir leben ja sehr viel aus unserem äußeren Tun und alles außen. Aber trotzdem, wo war sein Herz? War es beim Herrn? Offensichtlich nicht, gell? Jetzt überlegt einmal andere, also überlegt einmal jetzt einen anderen. Der Schächer am Kreuz, wie man so schön sagt, gell, das ist ein Dieb, gell, was da auf dem Kreuz war. Der ist nicht vom Herrn auserwählt worden. Der war nicht, der hat keine Wunder getan. Der hat kein Glaubensbekenntnis gehabt. Und stell dir mal was vor. Der war nicht mal in einer freien Gemeinde. Weißt schon, man hätte, vielleicht war er nur in einer anderen Gemeinde, der war in auch keiner anderen Gemeinde. Was hat denn der zum Vorweisen gehabt? Der hat nichts zum Vorweisen gehabt. Was, der hat kein Zeugnis gehabt, der hat keinen Bibelkurs gemacht, auch keinen Alpha-Kurs, Frechheit, Schande. Der hat überhaupt nichts gemacht von dem, was wir sagen, das brauchst du ja. Der hat, wo ist denn sein Heiligungsleben überhaupt gewesen? Ja? Hat der überhaupt in der Früh seine stille Zeit gemacht? Weißt, der Herr Jesus sitzt da am Kreuz und sagt, na, denk an mich, Herr Jesus, wenn du in den Reich kommst, hast du überhaupt heute schon stille Zeit gemacht? Könnte man sich ja fragen, ja, hast du heute schon deine Losung gelesen? Ja? Hast du schon einen Bibelvers auswendig gelernt? Nichts davon. Und wenn du ihn fragen würdest, warum kommst du ins Reich? Warum kommst du zum Herrn Jesus? Was würde er sagen? Der Mann am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Das war die einzige Legitimation, dass Jesus gesagt hat, ich darf zu dir kommen. Ist das nicht interessant? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, ja. Wir sehen es halt nicht. Ja. Also ja schon, ich meine es nicht, dass er nicht Buße getan hat, sondern ich habe auch nicht von Buße jetzt geredet, sondern nur, dass er keine Werke getan hat. Genau. Ja, Buße schon natürlich, ja. Entschuldigung.
Er hat Jesu Werk angenommen.
Genau, er hat es angenommen, dass er für sich. Genau, ja. Und das ist gut. Entschuldigung, du hast recht, absolut. Okay, und wie sollen wir jetzt unser Herz behüten? Und das ist die Frage. Das ist ein schwieriges Thema für mich. Also ich habe da wirklich lange gerungen, damit zu überlegen, was soll ich da sagen, weil man kann jetzt ganz, ganz viele Dinge aufzählen. Man könnte jetzt reden darüber, eben unser Heiligungsleben und was wir alles tun, bleiben am Herrn Jesus. Und das Thema ist auch so riesengroß, dass es fast ein bisschen zu groß ist für mich jetzt. Und darum haben wir überlegt, ich mache nur 3 Punkte, weil das macht man das so. Ganz kurz. Also in Lukas 21, 34 steht, wachet und betet, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Drum wachet und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Also der Herr Jesus selber sagt, wachet und betet. Also wir sollen, und was bedeutet denn das? Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt nicht mehr aufhören soll zum Bibel lesen und gar nicht mehr arbeiten gehen soll und solche Sachen, sondern dass du die Gemeinschaft mit dem Herrn nicht verlassen sollst, dass du beim Herrn in Beziehung bleiben sollst. Ja. Und vor allem auch, dass die Welt nicht wichtiger wird wie der Herr. Der Gott, der im Dornstrauch wohnt, erkennt deine Stacheln, habe ich mir da aufgeschrieben. Also, wir sind ja Menschen und wir denken oft ganz gut von uns, wir sehen uns oft ganz nett an, aber das Problem, was wir oft haben, wir bauen um unsere Herzen Mauern auf. Das ist schon mal aufgefallen. Also, ja, nicht sogar. Super. Und wir bauen da Mauern auf und das geht dann zum Beispiel so, ja, ich muss dem anderen nicht verzeihen, weil der hat mir ja Unrecht getan. Und dieses Unrechtsdenken ist ganz groß da, gell? Ich sage meinen ungläubigen Freunden das manchmal so, dass der Herr oder Gott ist gar nicht so weit weg von uns, weil die meisten glauben immer, Gott ist so weit weg von uns. Das ist aber nicht das Problem, Gott ist immer ganz nah, sondern wir sind immer ganz weit weg von Gott. Oder sind meistens ganz weit weg von Gott. Genau. Und wie oder was kann uns da helfen? Okay, ihr müsst es jetzt nicht beantworten. Also, danke.
Sprüche 4 steht für mich so übersetzt.
Ja.
Behalte meine Worte im Herzen.
Worte im Herzen. Ja. Und vor allem, ja schon, also wir sind, genau, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir eben in seinem Wort bleiben. Aber dass wir auch mal anschauen, wie stehe ich eigentlich vor Gott da? Weißt du, habe ich zum Beispiel eine weltliche Maske? Ich habe das nie gehabt, eine weltliche Maske, eigentlich so, dass man das, besser gesagt, oder eine christliche Maske ist ja auch noch schlimmer, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ganz ein Frömmigkeitsleben da, in der Gemeinde bin ich ganz nett und fromm und sobald ich rausgehe, lasse ich die Sau raus. Das kann auch passieren. Ich glaube, wir haben oft dieses Problem, dass wir nicht oder dass wir vergessen haben, dass unsere alte Natur völlig verdorben ist. Weißt du, wenn du zum Glauben kommst, du kommst zum Herrn Jesus und dann weißt du, das ist alles Gnade. Bei mir war das so, ich habe zum Beispiel immer gedacht, ja, ich bin schon vielleicht ein guter Mensch, dann hat mich der Herr überführt von Sünde. Und ich habe aber immer noch daran festgehalten, ich bin nicht so schlecht wie der Michael Jackson. Das war mein Ding so. Ja, der war für mich das Letzte. Und ich habe gedacht, ja, ich bin vielleicht schon ein schlechter Mensch, aber so schlecht wie der Michael Jackson bin ich nicht. Kennst du nicht?
Doch, aber überlegt.
Nein, ich weiß nicht. Der hat wahrscheinlich gar nicht so schlimme Sachen getan, aber immer gesagt, so schlecht bin ich nicht. Ja. Genau, genau. Und irgendwann hat mir der Herr gezeigt, ich habe eine Fahrt, ich habe damals Pizzas ausgefahren, ich komme aus der Drogensuchtseite und völlig fertig und obdachlos und was weiß ich was alles. Und irgendwann hat der Herr mir gezeigt, du bist kein Stück besser wie der Michael Jackson. Und dachte, oh. Ja, jetzt nimmst du das mit in den Glaubensleben rein und merkst, okay, ich bin wirklich kein guter Mensch, gell? Ich bin wirklich verdorben, aber das ist ja noch eine schöne Umschreibung, wir sind ja verdorben bis ins Kleinste, da ist ja nichts Heiles an uns, wir glauben das ja oft gar nicht, gell? Wir wollen ja Gott immer nur irgendwas zeigen, wie liebenswert und wie toll wir sind und wie freundlich wir sind und da immer nur irgendwie vor Gott bestehen, dass er uns anerkennt, weißt du, wie so Punkte von dem Pinocchio-Ding da, da kriegst du Sternchen, wenn du brav bist und Punkte, wenn du schlecht bist. Genau, das habe ich gemeint, danke. Im Endeffekt ist so, wenn man länger im Glauben steht, dann kommst du plötzlich auf den Gedanken kommen, also ja, also so schlecht bin ich nicht, gell? Ich mache schließlich meine stille Zeit, ich bete, ich lese meine Bibel, ich bin auch in der Heiligung aktiv, ich gehe heute ja auch am Sonntag in die Gemeinde, das muss ja auch irgendwas zählen. Macht uns das irgendwie in irgendeiner Weise besser oder frommer oder angenehmer vor Gott? Ja? Aber man könnte irgendwann den Fokus darauf legen, dass man sagt, ja, für meine ganzen vielen Gebete oder für meine guten Werke oder was ich also alles mache, bin ich angenehmer vor Gott. Was macht denn uns angenehm vom Herrn? Genau, Halleluja, Amen. Und das ist das, was wirklich zählt, genau. Also ihr seid voll dabei, das sehe ich schon. Okay. Einen letzten Punkt habe ich noch und dann wird es nicht mehr lang dauern. Gott hat kein Herzproblem. Gott hat kein Herzproblem. Ja, vielleicht ist es für dich, vielleicht hast du Angst, zurückgelassen zu sein bei der Wiederkunft, wenn der Herr wiederkommt. Mir ist es als junger Christ oft so gegangen, ich habe da einen Freund angerufen, wenn ihn irgendwas braucht, dann habe ich ihn nicht erreicht und dachte, oh, die sind alle entrückt worden. Ja, das kennst du vielleicht, aber nicht, ich weiß nicht. Es ist schlimm. Noch schlimmer ist, dann rufst du einen anderen Christen an und erreichst ihn auch nicht. Ja, der Herr hat mich sicher zurückgelassen. Und dann kriegst du voll die Krise, weißt du schon, voll die Anfechtung und brauchst schon Seelsorge. Ja. Aber so schlimm, manchmal war es schlimm, ja. Vor allem wenn du den Fokus darauf legst, wie ist denn mein Glaubensleben? Und wenn, das ist ja nie so toll, wie du dir glaubst. Weißt du, wir haben immer dieses Idealbild. Und das ist der größte Fake überhaupt, was unser Ich erzeugt, dieses Idealbild. Du hast das auch richtig, so sollte ich als Christ sein. Jetzt, wenn du das aber nicht bist, dieses Idealbild, was passiert? Dann stehst du nicht mehr vor Gott, du stehst vor dir selber und du hast vor dir selber irgendwie versagt. Ja, das drückt sich dann in der Buße so aus. Ja, Herr Jesus, eigentlich bin ich ja gar nicht so und da bin ich in Versuchung gekommen, es tut mir leid. Das, weißt du, der Herr Jesus, der David, wie der Buße getan hat, hat gesagt, vor dir allein habe ich gesündigt. Vor dir allein. Und wir dann oft so rumdrucksen und drum komisch und sagen dann, ja, es tut mir so leid. Was sagen wir eigentlich damit? Dass ich vor meinen eigenen moralischen Ansprüchen nicht Genüge getan habe. Das heißt, ich habe vor mir selbst versagt und nicht vor Gott. Und ich mache das jetzt auch nicht Buße, damit ich Gott Ehre gebe oder weil ich Gott das irgendwie da... Ihr wisst, was ich meine. Und dieses Idealbild, das ist etwas, was wirklich unser Herz kaputt machen kann. Weil erstens einmal, du erreichst es sowieso nie. Und selbst, wir haben auch solche, wahrscheinlich kommt es von diesen Predigten, da wird der Paulus dann so hingestellt, was der alles getan hat und dieser Missionar hat alles getan. Und das ist ein völliger Quatsch. Wer war denn der Paulus im Endeffekt? Wenn du ihn fragen willst, ja, ganz ein schwacher Mensch mit einem ganz starken Gott. Der sagt, was er alles getan hat, und dann sagt er, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Und so verlassen wir uns nicht auf unsere großen Taten oder das, sondern wir sollten immer in der Gnade sein. Wenn wir überhaupt irgendwo stark sein wollen, was sagt die Bibel in 2. Timotheus 2, Vers 1? Du nur, mein Kind Timotheus, sei stark in guten Werken. Sei stark in Bibellesen. Na, sei stark in der Gnade. Genau, das ist es. Okay. Also Gott will dich. Ey, ich bin gleich zu Ende. Also wenn der Erste geht, muss ich aufhören. Ich weiß das schon. Wir sind von Gott gewollt. Und das ist vielleicht ein Punkt, was ich euch noch sagen wollte. Wir sind von Gott gewollt. Wenn du das nicht glaubst, dann überleg dir mal, wie lange hast du gebraucht, bis du heute zur Gemeinde kommst? Ja, ich habe länger gebraucht, weil ich mir einmal verfahren habe. Das ist tatsächlich passiert. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Ich war schon mal da, ja. Ist anscheinend nicht aufgefallen, aber okay.
Nein, ja,
ach so, Entschuldigung, ich habe das jetzt falsch verstanden. Entschuldigung. Ich bin schon zu alt und zu sarkastisch. Sorry. Genau. Was ich eigentlich sagen wollte, du hast vielleicht 30 Minuten hergebraucht, gell, damit du die Leute triffst, weil du sie gern hast, weil du sie treffen möchtest. Was für einen Weg hat der Herr Jesus auf sich genommen, damit er zu dir durchdringt? Ich meine, der hat nicht nur auf Google-Planen schauen müssen, am Handy schauen müssen, wo ist denn überhaupt Spital? Ja, genau. Ja, Jerusalem kenne ich ja noch, ja, das finde ich vielleicht gerade noch hin, aber Spital sagt mir jetzt gar nichts. Der hat dann voll den langen Weg auf sich genommen, damit er die erreicht. Er hat vor Grundlegung der Welt, in Epheser 1, Vers 3 steht das, hat er die schon gesehen in Christus. Das heißt, bevor du überhaupt geboren warst, hat Gott sich schon Gedanken über dich gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Also das ist schon ein bisschen komisch, gell? Sagt man, okay, war das wirklich so? Ja, steht in der Bibel drin. Und dann hat er alles auf sich genommen und dann hat er alles gemacht. Und wenn du dann sagst, ja, der will mich ja gar nicht, das ist fast Majestätsbeleidigung. Gell, was der alles getan hat. Okay, zum Abschluss wollen wir uns noch einen Vers anschauen. Der steht in 1. Mose 5, 24. Vielleicht kann den wer auswendig. Na, jetzt habe ich euch. Ihr seid ja wirklich gut, aber das? Okay. Ich weiß auswendig. Glaube ich halt zumindest. Und Henoch, ich meine, der Henoch war der Erste, der was wirklich entrückt worden ist. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Okay, jetzt stellt sich mal vor, das war der siebte Mensch von Adam an. Und der wandelt mit Gott und das ist der Erste, was entrückt worden ist. Warum ist er entrückt worden? Weil er hat das Zeugnis gehabt, dass er vor Gott gerecht ist. Und er, was wir lesen ist, er wandelte mit Gott. Sein Herz war bei ihm. Und das ist die Frage, wo ist dein Herz? Ist es bei ihm oder woanders? Und ich stelle mir den Henoch so vor, weißt du, abschließend, stelle mein Henoch so vor, wie er mit Gott spazieren geht. Und Gott sagt dann, Henoch, weißt du was, jetzt sind wir schon so lange spazieren gegangen, bei mir, mein Zuhause ist eigentlich viel näher wie deins. Komm, schlaf heute Nacht bei mir. So ist unser Gott, gell, ist cool. Danke. Ah, beten. Ein wunderbarer Gott und Vater, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns lieb hast, dass du auf uns schaust, dass du uns willst, dass du uns mit einem Marschgepäck ausgerüstet hast. Du hast uns ein neues Herz gegeben, einen neuen Geist gegeben. Du hast uns alles gegeben, was wir brauchen, um bei dir angenommen zu sein. Bitte hilf, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf deine Gnade, dass unser Herz gern bei dir wohnt und dass wir keine Heuchler sind, nicht doppelherzig oder was auch immer, sondern dass wir wirklich mit Herzensentschluss bei dir sein wollen und dass wir gern zu dir gängen, auch wenn wir versagt haben, dass wir wieder aufstehen und zu dir laufen. Wir haben so einen lieben Vater, so einen wunderbaren Vater, der uns gern annimmt. Bitte segne uns nur den Tag und schenk uns Gnade, dass wir einen guten Eingang bei dir haben. Amen.